machen weiter. Wir gehen ja Vers für Vers durch das Lukas-Evangelium. Wir sind ein bisschen langsamer geworden. Wir haben heute auch nicht einen allzu langen Text. Nächstes Mal wird der Text ein bisschen länger. Da geht es um Religion oder Glaube oder Religion kontra Glaube. Und da haben wir einen ganz interessanten Text. Und wir werden uns heute das Gleichnis vom Auge, ist es überschrieben, anschauen. Da heißt es im Lukas Kapitel 11, Vers 33: Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, also unter eine Glocke oder irgendwas, ja, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Die Leuchte des Leibes ist dein Auge. Wenn dein Auge lauter ist oder hell ist, ja, dann ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, beziehungsweise zu oder dunkel, so ist doch dein Leib finster. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Gut, das Gleichnis hat Jesus erzählt, und wer genau hingehört hat, weiß auch, oder unsere Predigten verfolgt, weiß auch, dass sowas Ähnliches schon mal gewesen ist. Wir hatten das im Kapitel 8 auch schon mal gehabt. Da hat Jesus ein ähnliches Beispiel genommen. Früher gab es natürlich keine Elektrik, also musste man die einzige Lampe, die man oft hatte, dahin stellen, wo es hell genug war, wo es jeder sehen konnte. Was Jesus hier grundsätzlich sagt, es geht um ihn. Erstes Licht. Und wir kommen jetzt gerade von Karfreitag und Ostern. Die Tatsache, dass Jesus Christus uns erlöst hat, Karfreitag, ja, von unserer Sünde, von unserer Schuld, und die Tatsache, dass Jesus Christus durch unsere Auferstehung, durch seine Auferstehung, uns grundsätzlich Rechtfertigung gegeben hat, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, das ist so eine bombastische, phänomenale Tatsache, dass die eigentlich so am Leuchter stehen müssen, dass jeder Mensch das hören kann. Und ist das nicht interessant? Eine Nation wie Nordkorea setzt alles daran, um dieses Licht zu verdecken. Und die Leute drängen nach außen. Ja? Die drängen nach außen, dass andere Menschen das Licht sehen. Und man merkt das, wie viel Power da drin steckt. Wie viel Kraft da drin steckt. Und das ist im Grunde genommen das, was Jesus hier sagt. Es ist wichtig, dass wir fixiert sind auf ihn, auf Jesus. Ja? Niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck. Auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Für die nordkoreanischen Christen ist das völlig klar. Die kommen zusammen als Christen, die treffen sich, die lassen sich lieber in den Knast stecken, die lassen sich lieber umbringen, als dass sie ihr Licht unter den Scheffel stellen. Ist das nicht gewaltig? Allein das ist schon eine Botschaft in sich. Und so müsste es eigentlich sein, wie dieses Bild hier auch das zeigt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier ankriege. Genau, das hatten wir schon mal in ähnlicher Form, hat Michael uns das mal mitgebracht. Die Christusstatue über Rio. Ja? Ich finde das so klasse. So müsste es eigentlich sein. Jeder Mensch, der da unten in dieser Stadt drin lebt, schaut hoch und sieht, das ist nur ein Steinteil. Ja? Aber jeder, der von unten hochschaut oder überhaupt, es ist unverkennbar, das sieht jeder. Christus thront über allem. Und das ist eigentlich der Text. Der Text ist eigentlich eine Logik in sich. Wenn wir, die wir mal entzündet worden sind von Jesus, wir können eigentlich gar nicht anders und unsere Augen abwenden von ihm. Wir müssen fixiert sein auf ihn. Es ist eigentlich eine Logik, die da drin ist, die Jesus hier sagt, genau wie mit diesem Licht. Wir haben eben das auch gesungen. Wir haben eben gesungen, we lift up our eyes to the giver of life. Ich las letzte Woche nochmal in der Biografie von dem Heinz Strubler. Der war ja auch schon öfters mal hier gewesen. Das ist sozusagen der Vater der New Life-Bewegung. Das war in den 70er, 80er Jahren. Da haben sich wahnsinnig viele Menschen bekehrt zu Jesus. Und ich habe zufällig einfach nochmal so ein paar Seiten gelesen und komme direkt an diese Stelle, wo er seinen Durchbruch erlebt hat. Er war in der Bibelschule und plötzlich merkte er in der Bibelschule, wie es dunkler wurde um ihn herum. Das hat ihm alles nichts mehr gesagt. Ja? Das ging mir übrigens auch so. In meinem ersten Bibelschuljahr, da bin ich so da habe ich so den Ablöscher gehabt, die Bibel hat plötzlich nicht mehr zu mir gesprochen, weil man hat die Bibel auseinandergenommen, auseinandergepflückt und so, ja. Das war für mich plötzlich nur noch so ein wissenschaftliches Buch. Also ich habe dann echt so eine Glaubenskrise gehabt. Und so ging es ihm auch, ja. Und in den Pausen ist er dann auch in sein Zimmer gegangen, und wer den Heinz kennt, ja, das ist so ein dynamischer Mensch, ja. Und er ist hin und her gelaufen und hat Gott gesucht, hat zu Gott geschrien. Er schreibt, es ging über Wochen, vielleicht sogar über Monate. Er hat einfach keinen Durchbruch erlebt. Er hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wie in dem Lied eben. Don't let my love grow cold. Ja? Also lass es nicht kalt um mich herum, dann entzündet das Feuer wieder. Und irgendwann liest er, musste gleichzeitig noch Bibelverse lernen, also er hat es gerade noch damit verbunden, früher musste man immer viel Bibelverse lernen, und dann lernt er diesen Vers aus Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das, was ich jetzt lebe im Fleisch, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der sich selbst für mich hingegeben hat. Und es wird ihm plötzlich bewusst, was Jesus für ihn getan hat. Und er sieht vor seinen inneren Augen, und ich erzähle diese Geschichte deshalb, weil das im Grunde genommen eine Illustration für diese Geschichte ist. Er sieht vor seinen inneren Augen Jesus, und es haut ihn förmlich auf den Boden. Er fängt an zu weinen, und ihm wird plötzlich sein ganzer sündiger Zustand bewusst. Ich finde das immer bombastisch, wenn ich sowas lese. Ja? Es gibt sicherlich selten solche durchschlagende Erlebnisse, aber dieses Erlebnis soll ein bisschen was von dem ausdrücken, wobei es darum geht. Er fing an zu weinen, er war am Boden, und plötzlich kam dann ein Kollege, ein Zimmernachbar ins Zimmer rein, denkt, was ist denn hier los? Ja? Und Heinz ist da am Weinen und zieht ihn noch mit auf den Boden, und es überkommt ihm auch, und er fängt auch an zu weinen, bis sie dann irgendwie den Durchbruch erleben und haben so viel Freude, einfach in der Gegenwart von Jesus. Natürlich frage ich mich, oh, wann habe ich denn das letzte Mal so erlebt? Aber allein schon den Hunger, das sowas auslöst, ja? Das Lied, was wir eben gesungen haben. Lass es nicht kalt werden. Herr, zünde das Licht wieder neu an. Ich finde das gut, dass wir das Lied nochmal gesungen haben. Das hat übrigens jetzt schon auch 12-jähriges Jubiläum in der City Chapel. Das haben wir, glaube ich, schon im ersten Gottesdienst gesungen. Ja? Da habe ich das noch geleitet damals im Worship. Aber darum geht es. Entschlossen auf Jesus fixiert sein. Vers 34, die Leuchte des Leibes ist dein Auge, heißt es, dein inneres Auge. Wenn dein Auge hell ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Ja, das heißt, wenn ich mein Auge auf Jesus, innerlich auf Jesus fixiere, so wie ich auf diesen Scheinwerfer schaue, ich darf gar nicht so richtig reinschauen, weil er so hell ist, ja, dann leuchtet das, sagt Jesus, das wird sich widerspiegeln, das wird sich widerspiegeln im ganzen Leben. Sieh nun zu, Vers 35, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Ich finde die Formulierung noch interessant. Man könnte auch so übersetzen: Sieh zu, dass das, was du als Licht bezeichnest, nicht in Wirklichkeit Finsternis ist. Wir schauen alle Dinge an in unserem Leben. Wir haben Vorbilder, wir haben Ziele, wir sehnen uns nach Dingen. Vielleicht kannst du dich gar nicht richtig konzentrieren im Gottesdienst, weil du nach irgendwas Sehnsucht hast oder irgendein Loch, was da ist, ja? Und du möchtest dich ausrichten auf irgendwas, vielleicht ein Wunsch, der dir schon so lange vor Augen steht. Und Jesus sagt, hört sich im Moment ein bisschen theoretisch an, oder? Jesus sagt, schaut auf mich. Schau, dass das, wo du dein Auge drauf richtest, dass das nicht in Wirklichkeit Finsternis ist. Das wird dich nicht erhellen, sondern das wird dich noch dunkler machen. Das ist eine Sehnsucht, die wird nie und nimmer gestillt. Die Sehnsucht wird nur gestillt in meiner Nähe. Vers 36, wenn nun dein ganzer Leib hell ist, Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird es ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtet. Das geht nur, wenn du völlig entschieden bist, völlig konzentriert. In diesem Lied, was wir eben gesungen haben, was ja schon älter ist, da ist so ein Wort drin, das findest du in fast keinem neuen Lied mehr. Da steht, da haben wir eben gesungen, I need your discipline. Ich brauche deine Disziplin. Ich brauche, dass du mal kommst und mir vielleicht mal einen hinten drauf, das darf man ja gar nicht mehr sagen heutzutage, ja. Aber dass du mir halt vielleicht mal einen Kick gibst. I need this. Und wir brauchen das. Und Jesus sagt oftmals ganz simpel und einfach welche Dinge, wo wir dann einfach so sagen, oh, wie mache ich denn das? So einfach ist es doch gar nicht. Ja? Und ich glaube, es hängt nicht so sehr damit zusammen, dass das alles zu vage ist, sondern es hängt mit unserer Art und Weise zusammen, mit unser, vielleicht auch mit unserem gesellschaftlichen Problem zusammen. Wir sind nämlich eine Generation, der fällt es relativ schwer, sich zu disziplinieren und einfach seiner Seele, wie David das sagt, ja, der seiner Seele befiehlt, harre auf den Herrn, das durchzuziehen. Da kommen so viele noch Ausreden und so viele vielleicht und vielleicht, ja, vielleicht gibt es ja doch irgend noch was anderes und so weiter. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich habe euch vor ein paar Wochen gesagt, dass ich eigentlich am Ostern letzte Woche das Thema predigen wollte, Don't be a maybe. Ja, aber ich habe es dann nochmal verschoben. Und wer weiß, don't be a maybe, wo klickt's da? Wer hat das vor kurzem irgendwo mal gesehen? Doch, die Hälfte geht mit offenen Augen durch die Welt. Vielleicht habt ihr auch irgend so einen Filter in eurem Hirn drin, das ist natürlich auch gut, der Werbung ausschließt. Das wünsche ich mir immer noch. Aber wer ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, hat gesehen, dass es eine bekannte Firma gibt, die folgenden Slogan hat. Das fing im Dezember an mit Maybe. Also da unten, das haben wir weggemacht, was da unten noch stand, ja. Eine Fußnote. Maybe. So fing das an und alle haben sich, die Firma meinte, alle fragen sich, was ist das denn? Ja, aber die Auflösung stand ja eigentlich schon unten im Kleingedruckten. Genau. Und dann ging es weiter im Februar mit Don't be a maybe. Also wer kein Englisch kann, heißt vielleicht, ja. Vielleicht, maybe. Dann kam die im Februar, wie gesagt, don't be a maybe, sei kein vielleicht. Und dann vor ein paar Wochen kam diese Werbung. Die gefällt mir besonders gut. Könnt ihr das erkennen von hinten? Ihr seht hier eine Bühne, ein tobendes Publikum. Und hier der Musiker, und der hat furchtbar Angst, auf die Bühne zu gehen. Und hier heißt es, don't be a maybe, sei kein vielleicht, ja, geh los. Und dann jetzt vor ein paar Tagen habe ich diese Werbung noch gesehen, maybe goes nowhere. Also vielleicht erreicht gar nichts, kommt nicht zum Ziel. Man kann über die Werbung denken, was man will, mittlerweile werden viele Blogs darüber geschrieben und Zeitungsartikel. Ich werde euch auch gleich einen Zeitungsartikel zitieren. Aber ich finde die Werbung gut an sich. Weil diese Werbung beschreibt eigentlich unseren Zustand. Das ist der Zustand von unserer Generation. Und das ist der Aufruf in diese Generation hinein. Don't be a maybe. Die Lösung, die sei mal dahingestellt, ja, das sage ich gleich noch was zu. Also jede andere Firma hätte diese Werbung machen können, da hätte sie mehr Sinn gemacht, aber mal abgesehen, aber die Idee war grundsätzlich gut. Sei kein Unentschlossener, könnte man auch sagen. Und diese Kampagne, die trifft den Nerv unserer Zeit. Denn ich glaube, wir sind jene Maybes, diese Zauderer, die Zögerer, die Unentschlossenen, die vielleicht mal abwarten, vielleicht kommt ja noch was Besseres. Ja? Und ich möchte euch jetzt im Speed einen Zeitungsartikel, einen Ausschnitt eines Zeitungsartikels vorlesen aus der Welt. Das hat ein 29-Jähriger geschrieben, er ist Volontär bei der Axel Springer Akademie. Und der Artikel war länger, aber er hat es aufgrund von dieser Anzeige hier geschrieben. Also zurücklehnen, entspannen, aber Lausche aufmachen. Ihr dürft jetzt auch mal die Augen zumachen, wenn ihr wollt. Don't be a maybe. Wir sind jene mediale Zeugen von 9/11, Irak- und Afghanistan-Krieg und sind durch den Anblick hilfloser Eisbären auf treibenden Eisschollen für die globalisierte Erderwärmung sensibilisiert. Wir kennen Smartphones, Megapixel, Nanosekunden, Terabytes. Es sind der Möglichkeiten zu viele, so scheint es. Wir haben vergessen, wie man Entscheidungen trifft. Und wir haben es uns in unserer Unentschlossenheit bequem gemacht. Wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist, welche aber die Menschen hilflos überfordert. Die Angst vor Veränderungen lähmt sie einst wie jetzt. Generation ohne Eigenschaften heißt aber nicht, dass diese Generation über keine Fähigkeiten verfügt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um hochgebildete, mit akademischen Graden ausgestattete junge Menschen. Aber was wollen sie erreichen? Jede Generation vor uns wollte die Welt verändern. Was aber wollen wir? Die Nachkriegsgeneration baute das Land wieder auf und wollte einen demokratischen Rechtsstaat etablieren. Die 68er wollten freie Liebe und lehnten sich gegen die unter Nazi-Verdacht stehende Elterngeneration auf. In den späten 70er und frühen 80er Jahren ging man aus pazifistischer Überzeugung auf die Straße, um den NATO-Doppelbeschluss zu verhindern oder gegen die Atomkraft zu demonstrieren. Die heutigen 20-somethings, ja, auch eine gute Bezeichnung, kann man kaum noch unter einer gemeinsamen Idee, geschweige denn einem Begriff summieren. Unsere Generation ist zerfasert, von einem übergroßen Individualdenken ergriffen, Gedanken ergriffen, der uns vereinzelt durch die Gegend irrlichtern lässt. Wogegen lehnen wir uns auf? Gegen Traditionen? Gegen Progressivität? Gegen einen Werteverfall? Oder wollen wir alles zugleich? Den perfekten Körper und trotzdem Genussmenschen bleiben? Eine eigene Familie, aber die Freiheit des Singles-Daseins. Ökologisches Bewusstsein, aber trotzdem einen fetten SUV. Einen sicheren Job, aber keine 40-Stunden-Woche. Wir sind unsicher, wir haben Angst. Wir treten auf der Stelle und werfen uns in eine selbstverschuldete Unmündigkeit. Nicht mehr so sehr der Wille zur Entfaltung ist größer, sondern der zur Festanstellung. Was früher der Inbegriff von Biederkeit war, gilt mittlerweile wieder als erstrebenswert. Bei Licht betrachtet, jetzt haben wir das Licht wieder, ja? Bei Licht betrachtet kommt eine Generation zum Vorschein, die sich lieber für spießige Fernsehserien wie Desperate Housewives oder How I Met Your Mother interessiert, als für Ideen. Statt an der eigenen Verwirklichung zu basteln, schnurrt man die Eltern um einen Zuschuss für die nächste Thailandreise an, um sich ja nicht den Unwägbarkeiten des Lebens stellen zu müssen. Man will nicht mehr erwachsen werden. Oder es zumindest so lange hinauszögern wie möglich. Auf die Eigenschaftslosen trifft man überall. In der Politik etwa, auf die Piratenpartei. Mit Sachfragen konfrontiert, lautet die Standardantwort: keine Ahnung. Das ist ehrlich, offenbart aber eine tiefe Unsicherheit im Umgang mit Themen unserer Zeit. Auch der Mut scheint auf der Strecke geblieben zu sein. Weder im Beruf,
irgendwas mit Mädchen,
noch im Privaten,
irgendwann möchte ich auch mal Kinder haben,
wollen wir uns festnageln lassen. Wir wollen nicht planen, sondern in den Tag hineinleben. Den Eigenschaftslosen fehlt der Kompass. Wir schlafwandeln durch eine vernetzte Welt voller Möglichkeiten und fühlen uns verunsichert angesichts der Fülle von Optionen. Wir wollen Lebenskünstler sein und denken wie Beamte. Was heißt das denn? Wir verwalten das Erbe unserer Eltern und Großeltern. Ein postmodernes Anything Goes hat uns überrumpelt. Und jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Wir haben uns in eine Mentalität des Entweder-Oders verrannt, die uns zum Verhängnis wurde. Wollen überhaupt dabei sein und nichts verpassen. Wollen überall dabei sein, aber nichts verpassen. Ein Irrweg. Der Mut zur Entscheidung ist wieder gefragt. Auch wenn das manchmal unangenehm ist. Hammerbericht, finde ich. Auf der anderen Seite sagst du dir vielleicht, Mensch, ich habe die Nase so voll von diesen ganzen Negativberichten. Ja, das kann ich auch irgendwo verstehen. Da kommen so Berichte, da werden auch manchmal so in der christlichen Welt so Bücher geschrieben. Ja, und wir haben neulich auch mal so darüber geredet. Es ist so, auch so was Modernes. Man stellt viele Fragen, gibt aber keine Antworten. Dieser Artikel stellt ja nur Fragen. Er gibt aber keine Antworten. Er sagt nur, so ist es. Und viele sagen, ja, so ist es. Wo ist die Antwort? Wo ist der Weg aus dem Dilemma raus? Ich möchte euch mal ansatzweise so drei Punkte aufzeigen, wie man aus dem Dilemma maybe rauskommt. Das eine ist ganz simpel und einfach Einsicht. Ich denke, das ist wichtig. Einsicht. Dass zum Beispiel Begriffe wie Individualismus oder Unabhängigkeit genießen können. Mir geht's gut. Das ist das Wichtigste, dass das halt nicht das Nonplusultra ist, dass es nicht das Wichtigste ist. Das ist eine wichtige Einsicht, die müssen wir begreifen. Ja? Nicht das Streben auf die Thailandreise, wie wir es eben gehört haben, oder sonst irgendwas, oder der sichere Job oder irgend sowas. Das ist es nicht. Das soll wirklich auch mal diese Frage aufwerfen, sondern Erkenntnis, wir befinden uns in einer Sackgasse. Und das beschreibt tatsächlich unseren Zustand. Und nicht nur von der bösen Welt, sondern auch von uns, lieben Christen. Ja. Wie er eben geschrieben hat, wir sind genau jene Maybes, die Abwarter und Unentschlossenen, die Zögerer und Zauderer, von denen da die Rede ist. Wir haben vergessen, wie man Entscheidungen trifft, und wir haben es uns in unserer Unentschlossenheit bequem gemacht. Erkennen wir das? Ich sehe das manchmal in ganz kleinen Dingen. Ich sage euch mal ein ganz banales Beispiel. Wir haben schon seit Jahren aufgehört, eine Silvesterparty zu planen. Ja, weil wir festgestellt haben, die Leute warten bis zur letzten Minute, ob es nicht doch vielleicht was Besseres gibt. Echt. Wir haben das mal gemacht und dann beacht, die Leute gucken, okay, wer hat sich noch alles angemeldet? Es gibt so gewisse Alpha-Tiere und wenn das Alpha-Tier sich anmeldet, kommen alle nach. Ja? Und man beobachtet bis zuletzt, vielleicht, ja, nein, ich weiß noch nicht. Ja. Das ist so schwer. Es ist so schwer, Termine zu machen. Es ist so schwer, irgendwas abzuklären. Es ist so schwer zu planen. Ich bin jetzt mal auch ganz offen, was mich auch da ein bisschen enttäuscht hat, das war zum Beispiel, als wir vor einigen Jahren geplant haben, hier eine Vollzeitschule einzurichten, diese ISTL-Schule. Wisst ihr was, ich habe gedacht, wenn wir das hier installieren, hier in Stuttgart, die werden uns die Bude einrennen. Wir können uns gar nicht halten. Das war nämlich in den Anfangsjahren immer so, da wollten Leute irgendwie auf eine Bibelschule und wir haben gesagt, in Stuttgart, ja, es gibt nicht groß was. Du hast gesagt, boah, wenn wir das machen, das gibt den absoluten Durchbruch. Nach dem Motto, hier ist der Ständer, ja, der Leuchter. Jetzt brauchst du nur noch dein Licht zu nehmen und draufzusetzen und du kannst leuchten in diese Welt rein. Du kannst dich ausbilden lassen für den vollzeitlichen Dienst oder was auch immer. Das betrifft natürlich nicht alle. Wir haben circa so ein Einzugsgebiet von 500, wenn man die mitrechnet, die ab und zu in den Gottesdienst kommen, dann sind es vielleicht sogar 600 oder 700 Leute, ja, die sporadisch mal kommen. Aber wenn das nur 1% wäre, ja, wäre das schon ein Haufen. Ich habe das so oft häufig schon gehört und ich stelle mich ja auch mit darunter, dieses vielleicht, dieses vage, dieses Abwarten. Ich weiß noch nicht, muss noch mal drüber nachdenken. Auf der anderen Seite sehe ich auch andere Dinge, auch zum Beispiel Initiativen hier in der Gemeinde. Ich finde das ganz klasse. Wir haben jetzt gerade so eine Initiative, die läuft, um arabisch sprechende Menschen oder überhaupt Asylanten zu erreichen. Ja, wo ein paar Leute sagen, wir warten jetzt nicht mehr lange, wir warten jetzt nicht mehr auf den Sankt-Nimmerleins-Tag und auf die großen Visionen, auf den Zettel vom Himmel und auf was weiß ich auch immer. Wir fangen einfach mal an. Wir eröffnen jetzt samstags nachmittags unser Deutschcafé. Ob da einer kommt, ob da 10 kommen, egal, wir gehen los. Nicht vielleicht, sondern wir machen das. Warum? Wir möchten, dass das Licht Jesus leuchtet. Wir möchten Jesus verherrlichen damit. Das sind solche Dinge, solche Initiativen, die laufen, die natürlich auch durch verschiedene auch Teams laufen, auch in der Gemeinde. Mir geht es nicht darum, jetzt allgemein so einen Rundumschlag zu machen und uns allen einen auf den Deckel zu geben, sondern einfach, ich möchte gerne wachrütteln. Vielleicht war das auch prophetisch, was Michael am Anfang gesagt hat. Ja? Ich möchte gerne wachrütteln, dass wir uns Gedanken machen. Erstens Einsicht. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel aus der Bibel geben. Das ist der Lot. Lot war mit Abraham zusammen und die hatten wahnsinnig viel Herde gehabt und das wurde dann zu groß. Und dann sagte Abraham zu Lot, wir können nicht mehr länger zusammenbleiben. Abraham, ja, der Entscheidungsträger, er sagt, wir müssen hier eine Entscheidung treffen. Lot, boom, vielleicht, ja. Und dann sagte Lot, du triffst jetzt eine Entscheidung, wohin willst du? Willst du dahin oder dahin? Und Lot entscheidet sich tatsächlich. Und wisst ihr, für was er sich entscheidet? Für das, wo es am schönsten ist. Oh, das ist grün, boah, da gibt es Wälder, das ist schön, da gehe ich hin. Und ich glaube, das spiegelt auch sowas wieder. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann treffen wir Entscheidungen für was Schönes. Das gefällt mir. Deswegen treffen wir auch gerne Entscheidungen, wenn es um Urlaub und solche Geschichten geht. Ja? So treffen wir Entscheidungen vielleicht auch für einen Beruf, so treffen wir vielleicht auch Entscheidungen für eine Gemeinde. Oh, da gefällt es mir, da ist alles. Das passt, da kann ich mich rundum wohlfühlen. Okay, Lot geht in die Ebene von Sodom und es heißt dann im Laufe der Kapitel, dass er immer näher an Sodom rankommt. Und man fragt sich ja, wie war das? War das so automatisch? Nein, ich glaube, der hat gar nichts gemacht. Er hat sich einfach so ein bisschen immer mehr einlullen lassen. Die Leute von Sodom haben wahrscheinlich die Entscheidung für ihn getroffen, so dass er eines Tages sogar im Stadtrat saß. Er war einer der Entscheidungsträger geworden. Und ich glaube nicht, dass er sich um den Posten gedrängelt hat. Er ist da reingekommen. Auch hier sehe ich wiederum eine Geschichte. Wir sind diejenigen, die häufig keine Entscheidung mehr treffen. Und das machen sich oft Firmen zunutze. Viele von uns sind Akademiker. Wir studieren, wir haben irgendwann unser Studium abgeschlossen, wir bewerben uns irgendwie für eine Firma. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich will niemand zu nahe treten, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Firma trifft dann die Entscheidung für dich. Die sagt dann, wo es lang geht. Die sagt, was, du willst in Stuttgart wohnen? Wir wollen dich aber in Frankfurt haben. Okay, wenn die Firma das sagt, muss ich das machen. Oder du kommst, ja, ich habe gerade im Moment Eheprobleme, weil ich verbringe so viel Zeit mit der Firma und ich sollte mich eigentlich auch mal um die Kinder kümmern. Eheprobleme, Familie, die Firma, die entscheidet. Das machst du. Das ist bei Lot so ein bisschen gewesen. Ja? Hier trifft jemand anders die Entscheidung für ihn. Und es geht dann immer weiter. Und nachher kommt Gott zu Abraham, weil er offensichtlich nicht mehr zu Lot durchkam. Das ist wieder die Geschichte hier mit dem Licht. Jesus sagt, es ist unwahrscheinlich wichtig für uns, dass wir immer aufs Licht fixiert sind, dass wir als Christen uns immer ausrichten, deswegen auch stille Zeit haben, Zeit mit Gott, dass wir Gott fragen, Gott, was willst du? Bin ich noch in Sichtkontakt? Sehe ich noch das Licht? Und wenn ich das Licht nicht sehe, dann muss ich alles dran setzen, um Verbindung aufzunehmen zu Gott. Lot hat das offensichtlich nicht mehr gehabt. Und weil er diese Verbindung zum Licht nicht mehr hatte, konnte er nicht mehr hören. Und darum schickt Gott in seiner Gnade Botschafter, beziehungsweise er kommt selbst zu Abraham und Abraham tritt fürbittend ein für Lot. Warum Abraham? Weil Abraham ein Mann der Entscheidungen war, ein Mann der Tat, war immer ein Ja, ein Nein und er kämpft. Und er kämpft bei Gott. Nicht vielleicht, gut, wenn es dein Wille ist, dann kannst du ja Sodom erhalten und sonst lass Feuer auf es regnen und Lot gerade mit. Abraham schreit zu Gott und sagt, Gott, das kann doch nicht sein, dass du Sodom vernichtest. Und dann kämpft er um ihn, bis dass er die Zahl runterschraubt bis auf 10. Ja? Und dann gehen die Engel Gottes nach Sodom rein und sagen, Lot, auf, es ist Zeit. Wir müssen gehen. Und wisst ihr, was dann steht im 1. Mose 19, Vers 16? Als er aber zögerte, das war Lot. Er zögert. Da ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau, die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte und führten sie hinaus. Und sie führen ihn heraus. Und während sie auf der Flucht sind, Lots Frau ist genauso eine, ja, vielleicht soll ich doch wieder zurückgehen. Und sie schaut zurück, jetzt zur Salzsäule, ja. Kennt die Geschichte. Und dann später nochmal, Lot ist auf der Flucht in die Berge und dann sagt er, Moment Gott, wäre es vielleicht besser, wenn ich in diese Stadt reingehen würde, ich weiß nicht, ob das so gut ist mit dem Berg da. Er fängt wieder an zu diskutieren und zaudert und zögert wieder. Das ist das Leben Lots. Eine tragische Geschichte. Eine tragische Geschichte eines Menschen, der nicht aufs Licht fixiert ist. Einsicht. Einsehen, da kommen wir nicht weit mit. Und das Zweite ist einfach dieser Aufruf für uns. Don't be a maybe. Ich glaube, du hast die Wahl. Das heißt im Vers 33, niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat, stellt sie ins Versteck, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Und das liegt an uns. Du triffst die Entscheidung. Du sagst, ich will kein Zauderer sein, ich will kein Maybe sein, ich möchte in der Berufung Gottes leben. Diese Entscheidung, die triffst du, die hast du ganz allein in der Hand. Die hast du ganz allein in der Hand und das machst du zu deiner Entscheidung. Das ist ganz wichtig. In Lukas 8, Vers 16, da ist Jesus noch ein bisschen krasser. Er sagt, so eine Leuchte, die braucht niemand. Ja? Hier heißt es, im Versteck. In Lukas 8 sagt er, wenn man die Leuchte unter sein Bett stellt, ist richtig provokativ, ja? Und wer liegt wohl in dem Bett drin? Derjenige, der eigentlich die Leuchte in der Hand haben sollte. Ich sage jetzt mal was ganz Krasses. Ein Maybe hat die Welt nicht nötig. Die Welt braucht keine Maybes. Und das ist so krass im Grunde genommen, was diese Werbung, die wir eben gesehen haben, diese Werbung ist sehr diskriminierend. Die sagt nämlich eigentlich Folgendes. Du, der du die Werbung liest, bist mit ziemlicher Sicherheit ein Maybe, ja, ein Unentschlossener. Dein Leben hat null Wert, aber damit das Ganze wenigstens etwas Sinn macht, kauf unsere Kippen, dann haben wir wenigstens was an dir verdient. Ja? Denn du lebst sowieso sinnlos dein Leben, dann ist es auch egal, wenn du Lungenkrebs kriegst und dann ein paar Jahre vorher stirbst. Im Grunde genommen ist das die Message. Don't be a maybe. Kauf Kippen, ja? Ist doch wurscht, ich meine, du bist ja sowieso nichts. Aber das ist nicht Gottes Plan. Das ist nicht Gottes Plan. Wir sind als Christen, als Menschen nicht in dieser Welt, um ein Maybe zu sein, sondern wir sind in dieser Welt, um Menschen zu sein, zur Gottes Ehre. Jeder Einzelne ist ein Berufener. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Wir sind Berufene. Wenn du ein Mensch bist, der ohne Gott lebt, dann ist dein Leben, hat keinen Sinn eigentlich. Der Sinn kommt erst, wenn du in diesem Licht Gottes stehst, wie ich in diesem Scheinwerfer hier, und du lässt dich anleuchten, du lässt dich erneuern durch die Kraft Gottes. Gott kommt in dich hinein und er legt einen unwahrscheinlich tiefen Sinn in dein Leben. Dein Leben bekommt Sinn, dein Leben hat Berufung und du darfst ein Segen sein für andere Menschen. Und das ist Gottes Wunsch. Du bist keine Ware. Ja? Dass die Zigarettenindustrie sagt, ja komm, wenn es schon alles keinen Sinn macht, dann wollen wir wenigstens noch was abscheffeln bei der Geschichte. Lass dein Licht leuchten, du hast es in der Hand. Und wir kommen zum dritten Punkt noch. Don't be a maybe. Jetzt bin ich einfach mal beim Neudeutsch geblieben. Ja. Das wäre jetzt blöd, wieder umzuschalten. Be focused. Sei kein Unentschlossener, sei kein Vielleicht, sondern sei zentriert, sei ausgerichtet. Vers 33, niemand aber, der eine Leuchte angezündet hat. Und wenn du Jesus kennst, ob du nun zur Maybe-Generation gehörst oder nicht, wahrscheinlich schon, dann steht da, niemand, der eine Leuchte angezündet hat. Das heißt, wir alle, die wir Menschen sind, die Jesus kennen, haben ein Feuer in uns brennen. Da brennt was in uns, auch wenn es unterm Scheffel steht. Du hast ein Feuer in dir und Gott möchte, dass diese Flamme brennt. Dass dein Leben brennt. Gott hat mir das sozusagen eintätowiert, ja, in meinem 19. Lebensjahr und so weiter. Dass ich einfach gesagt habe, Gott, ich will nicht einfach so dahin leben. Und jedes Mal, wenn ich so einen Spruch lese oder so, dann greift mich das wieder neu. Ich will kein Maybe sein. Und die Lösung ist auch nicht, wenn ich, okay, ich bin kein Maybe, deswegen be a Marlboro, ja. Das mit Sicherheit nicht. Das ist mein Leben viel zu schade für. Don't be a maybe, be focused. Ihr merkt, ich gebe jetzt schon ziemlich Gas, ja. Vers 35 nochmal. Sieh nun zu, dass das Licht, welches in dir ist, nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und kein finsterer Teil hat, so wird es ganz Licht sein, wie die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Das ist Gottes Wunsch. Ja, da sitzen die Jünger. Klar, die Jünger waren auch unentschlossen. Klar, die Jünger hatten auch Angst. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, haben sie sich versteckt in dem Obergemach. Außer Thomas, ja. Da habe ich auch mal drüber gepredigt, warum Thomas sich vielleicht nicht versteckt hat. Auch eine ganz interessante Geschichte, ja. Aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber die waren auch zaghaft. Aber Jesus tritt in ihre Mitte rein, er bläst sie an, er sagt, empfangt Heiligen Geist, ja. Und sie konnten es gar nicht fassen, aber irgendwie war da eine Bereitschaft da, das zu machen, das zu tun. Ich habe das schon öfters gesagt, ich bin kein gewöhnlicher Pastor. Ja, es haben schon manche Leute, die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, mir ist das nicht theologisch genug. Ich habe gesagt, okay, da gehst du halt woanders hin. Ja? Ich bin nicht der typische Pastor und das war nie meine Berufung, hier vorne zu stehen, um Seelen zu berieseln. Sondern Gott hat mir diese Berufung gegeben, um damit was entstehen kann, damit was losgehen kann. Ja? Damit die Welt bewegt werden kann zu Gottes Ehre. Damit Menschen keine Maybes bleiben, sondern vorwärts gehen. Don't be a maybe, be focused. Oh, ich habe ja noch drei Unterpunkte. On Jesus, das kann man ganz kurz machen. Be focused on Jesus. Ja, warum haben wir unseren Sixpack? Warum haben wir das mit dem, hey, das Wort Gottes ist wichtig, Gebet ist wichtig, Heiliger Geist, lass dich erfüllen im Heiligen Geist, wachs in der Heiligung, sehn dich nach einem geheiligten Leben, üb Gemeinschaft aus, wenn du noch keinen Hauskreis hast, geh in einen Hauskreis. Kommende paar Tage, wenn du Hauskreis hast, sagst, Mensch, ich will kein Maybe mehr sein und ich möchte nicht, dass wir als Hauskreis ein Maybe sind. Wir wollen eine Berufung haben, wir wollen darin leben. Ja? Dafür haben wir den Sixpack. Da können wir auch schon zum zweiten kommen. Don't be a maybe, be focused on your calling. Jeder von uns hat einen Ruf. Wir müssen auch Entscheidungen treffen, ganz klar. Römer 12, Vers 1 sagt Paulus, ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, und durch die Erbarmung Gottes, dass ihr eure Leiber darstellt, das heißt, es ist eine Entscheidung zu treffen, also ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, das heißt Licht sein. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Don't be a maybe. Steht hier schon. Ja, diese Werbung hat nämlich Gott eigentlich erfunden. Sondern werdet verwandelt durch die durch Marlboro? Nein. Durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene. Gott hat einen vollkommenen, einen wohlgefälligen Plan für dein Leben. Das ist Gottes Wunsch. Er möchte, dass wir aufgehen, dass wir aufblühen, dass wir Entscheidungen treffen. Es fängt mit einer Entscheidung an. Jeder Christ sollte eigentlich die Entscheidung treffen, so am besten so, wenn er seine ganze Schule hinter sich hat, okay, Gott, möchtest du mich im vollzeitlichen Dienst haben oder im Beruf? Müsste eigentlich jeder Christ, muss sich die Frage gefallen lassen.
Wieso? Das, ja.
Doch, das möchte Gott. Gott möchte, dass wir unser Leben ihm ganz hingeben. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ich glaube nicht, dass Gott dann uns alle irgendwo hinschickt, nach Timbuktu oder so. Aber ich glaube, diese Frage müssen wir stellen, dass wir sagen, Gott, ich will in deiner Berufung leben. Also, grundsätzlich diese Frage, möchtest du mich vollzeitlich haben? Wenn ja, okay, ich kann ja mal ein Jahr für Gott machen. Mal gucken, was da passiert. CFI zum Beispiel, Coworkers oder irgendwas, ja. Und einfach mal gucken, was passiert da. Ich habe neulich mit einem aus eurer Mitte gesprochen. Ich sage nicht, wer. Der steht voll im Saft, voll im Beruf drin, voll auf der Karriereleiter. Der sagt, ach, ich glaube, ich steige mal aus dem Beruf aus und gehe in die Mission und guck mal, was Gott vorhat. Wenn du im Beruf drin stehst, musst du dir die Frage stellen, okay, ich will eine Entscheidung treffen. Treffe ich die Entscheidung für eine Karriere? Und wenn ich die Entscheidung für die Karriere treffe, inwieweit darf dieser Beruf mich dominieren bis zum Anschlag? Ja? Die Entscheidung muss man treffen. Oder es gibt Leute, die entscheiden sich bewusst nicht für eine Karriere und sagen, okay, ich entscheide mich für einen 40-Stunden-Job, damit ich noch genug Zeit habe, für das Reich Gottes zu investieren. Das ist eine Entscheidung. Wenn du die Entscheidung triffst, in völliger Abhängigkeit von Gott, ich treffe die Entscheidung für die Karriere. Und das kann eine super gute Entscheidung sein. Und vielleicht bist du jemand, den Gott genau in dieser Position benutzen möchte, als Abteilungsleiter, als Vorgesetzter, als Chef, als Politiker. Wunderbar. Aber jeder da, wo er ist, hat eine Berufung und sollte in dieser Berufung leben. Ich bin schon fast fertig. Aber eins muss ich noch sagen, ich habe eben diesen Heinz Struppler angesprochen. Er hat mich einmal dermaßen herausgefordert, als ich mit meiner theologischen Ausbildung fertig war. Wir wollten gerade heiraten, ja. Und wir haben gesagt, oh Herr, wir wollen dir dienen. Und dann haben wir auch was gefunden. Und ich bin dann, Heinz war damals schon so ein bisschen mein Mentor und habe ihm voller Stolz gesagt, boah, ich habe eine Anstellung jetzt. In dem und dem Verband, in der Schweiz war das gewesen. Und ich dachte, Heinz klopft mir auf die Schulter und sagt, boah, du bist voll am Weg. Und dann guckte er mich ganz kritisch an und sagte, ich glaube nicht, dass das ist, was Gott von dir will. Du hast mir damals gesagt, du möchtest entschieden für Jesus tätig sein, du möchtest im Glauben vorwärts gehen, auf ihn dein Vertrauen, und dir geht es nicht um Geld und um Anstellung und so weiter. Und jetzt hast du eine Anstellung in einem Verband, wo du völlig abgesichert bist. Ist das, was Gott von dir will? Ich war stinksauer auf ihn. Wir sind dann aber auch ins Gebet gegangen danach, Sarah und ich. Und wir haben in diesem Jahr erkannt, wo wir in diesem Verband drin waren, das war einfach nur aus Sicherheitsgründen, diesen Job zu machen. Ich konnte sagen, ich bin im Dienst, aber letztendlich war das nur, um mir vielleicht so eine geistliche Karriere einzubauen. Wir müssen uns dahinter fragen, Und mit dieser Entscheidung, die wir dann getroffen haben, konnte Gott uns weiterführen. Das ist eigentlich das. Und das Letzte ist, don't be a maybe, be focused now. Now. Jetzt. Da gab es zum Schluss einen ganz prophetischen Satz hier in diesem Artikel drin. Und dieser prophetische Satz in diesem Artikel lautet folgendermaßen. Den hat dieser 20-something da vom Axel Springer Verlag geschrieben. Generation ohne Eigenschaften heißt aber nicht, dass diese Generation über keine Fähigkeiten verfügt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es handelt sich um hochgebildete, mit akademischen Graden ausgestattete junge Menschen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Wir sind Menschen, das sagt Petrus drüber im 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist unsere Berufung. Und da gehe ich kein Deut von weg. Und ich möchte euch echt ermutigen, be focused now. Vielleicht sagst du dir auch, okay, aber was soll ich machen? Vielleicht bist du voll auf dem Weg und es ist auch gut, dann lass dich segnen und geh diesen Weg weiter. Aber ich spreche die Leute an, die noch am Zagen sind, die unentschlossen sind. Ich glaube, hier in dieser Gemeinde schlummert noch viel, viel mehr Potenzial. Ich habe auch den Glauben zu sagen, wir könnten theoretisch im Herbst anfangen mit einer Vollzeit-Bibelschule hier. Ich glaube, hier sind 10 Leute mindestens, die sagen könnten oder die vielleicht schon hören von Gott, eigentlich soll ich den Weg einschlagen. Aber ich zaudere und zage noch. Vielleicht höre ich auch auf die falschen Stimmen. Oder irgendwelche Dienste anzufangen. Oder irgendwo was Neues zu beginnen. Oder vielleicht den Mut haben, auszusteigen aus einem Karussell. Vielleicht zauderst und sagst, vielleicht sind es deine Eltern, die dein Leben lang die Entscheidung getroffen haben für dich. Vielleicht ist es sogar dein eigener Partner. Vielleicht sind es Leute, die dich bremsen, die dich anhalten. Du weißt eigentlich, was Gottes Wille, was Gottes Wunsch für dein Leben ist. Möchte ich echt ermutigen, lasst uns raustreten jetzt, nicht nächstes Jahr, nicht übermorgen, sondern heute. Gott hat Dinge hier reingelegt und das ist konkret genug und ich bin überzeugt davon, dass einige hier sind, die genau wissen, worum es geht. Das heißt nur Ja zu sagen und den Schritt rauszutun. Lass uns beten. Wir stehen auf dazu. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist und keinen finsteren Teil hat, so wird er ganz Licht sein, wie wenn die Leuchte mit ihrem Strahl dich beleuchtete. Und ich weiß, Gott, du bist mit uns an der Arbeit. Und ich danke dir einfach auch für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der Teil von dieser Gemeinde ist. Und ich weiß, in Gesprächen mit vielen, die hier sitzen, die wirklich auch dagegen ankämpfen, gegen diesen Geist, der uns alle irgendwo auch in Beschlag nehmen möchte, gegen dieses Maybe. Oh, ich habe noch eine Folie vergessen. Die muss ich euch noch zeigen. Das ist auch ein Werbeslogan. Und ich möchte dich bitten, Gott, das ist ein Werbeslogan, der ist schon mindestens 30 Jahre alt. Und vielleicht wirkt er heute gar nicht mehr. Und ich bitte dich, hilf uns, just do it. Hilf uns, es zu tun. Hilf uns, es umzusetzen. Gott, wir sagen dir hier, wir wollen für deine Ehre leben. Wir wollen das tun, was du willst. Ich möchte dich bitten hier für meine Schwestern und Brüder. Hier sitzen Leute, die hast du berufen in einen vollzeitlichen Dienst. Die hast du berufen und die kriegen vielleicht von ihren Eltern gesagt oder von ihrer eigenen Stimme gesagt oder von dieser eigenen Unsicherheit, mach's nicht. Hier hast du andere, die hast du berufen, etwas Neues zu beginnen, die sich einfach nicht trauen, es zu tun. Andere, die vielleicht aussteigen müssen aus einem Einflussbereich, der nicht gut ist für sie. Und wiederum andere, denen du einfach nur sagen willst, bleib dran an mir. Du siehst jetzt tatsächlich die Antwort nicht, das kann natürlich auch sein. Du weißt jetzt nicht, ja oder nein. Aber das ist nicht die Zeit zum Zaudern, sondern es ist die Zeit, ins Licht zu schauen auf Jesus. Hilf uns, Jesus, den Blick auf dich zu haben. Hilf uns, dich zu sehen. Du hast was Gutes vor. Herr, du hast was bewegt mit 12 Hansels da, die um dich herum waren. Und du hast deinen Geist auf sie ausgegossen und sie haben die ganze Welt in Brand gesteckt. Herr, und du bist der gleiche Gott wie vor 2000 Jahren. Du hast diesen gleichen Heiligen Geist uns gegeben. Und wir möchten dir nachfolgen mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele. Und wir wollen kein Maybe sein. Wir wollen uns nicht missbrauchen lassen von der Industrie, von der Werbung, von dem ganzen Business um uns herum, die uns sagt, wenn du das hast, dann kannst du glücklich sein. Sondern wir wollen ins Licht schauen zu dir. Du hast uns berufen. Du hast uns zum auserwählten Geschlecht gemacht, zum königlichen Priestertum, zu einer auserwählten Nation, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns erlöst hat. Hilf du uns dabei. Und vielleicht nehmen wir uns das Beispiel der nordkoreanischen Christen zum Vorbild. Geh du mit uns. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns segnest, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit jedem von uns ist. Lass uns noch ein Abschlusslied singen.